Das Beste aus den Wissensnachrichten.
Auch Gebirge können zu dick werden. Das bescheinigen Forscher zumindest der Westseite der Anden. Das Gebirge wachse zwar immer weiter, aber asymmetrisch. Wie die Geologen im Fachmagazin Nature Communications schreiben, liegt das am Regen. Denn östlich und westlich der Anden lägen unterschiedliche klimatische Welten. In der bolivianischen Yungas-Region auf der Ostseite der Anden falle zum Beispiel sehr viel Niederschlag. Auf der Westseite, wo die Atacama-Wüste liegt, dagegen weniger. Das wirke sich auch auf die Gebirgsbildung aus, da auch die Erosion unterschiedlich ausfalle. Anhand verschiedener Modelle stellten die Geologen fest, die Westflanke wird tektonisch nicht mehr verformt, weil sie aufgrund der ausbleibenden Erosion zu dick geworden ist. Auf der Ostseite werde aber immer wieder Material abgetragen. Das Ostgebirge bleibe quasi schlanker und werde dadurch auch weiter durch den Druck von unten verformt.
Das Vorhaben entzweit die EU und die deutschen Gesundheitspolitiker. Wer Hebamme, Krankenpfleger oder Krankenschwester werden will, muss künftig Abitur haben. Wie die EU-Kommission in Brüssel bekannt gab, sollen die Zulassungsvoraussetzungen europaweit von 10 auf 12 Jahre Schulausbildung angehoben werden. Das sei nötig, da die Anforderungen an das Pflegepersonal gestiegen seien. Deutsche Politiker und Gesundheitsverbände warnten vor Personalengpässen in der Branche. Schon heute fehlten Zehntausende Pflegekräfte. Medienberichten zufolge wird die Reform trotz der Kritik wahrscheinlich verabschiedet. 25 von 27 EU-Staaten schreiben für die Ausbildung in Pflegeberufen bereits jetzt eine 12-jährige Schulzeit vor. In Deutschland braucht man bislang kein Abitur für die Ausbildung.
Für den neuen 3D-Film über die Schlümpfe ließen sie ihre Häuser blau streichen. Mittlerweile haben die gut 200 Einwohner des spanischen Dorfes Huscar in Andalusien offenbar Gefallen an der Farbe gefunden. Gestern stimmten sie darüber ab, ob sie zum traditionellen Weiß zurückkehren oder beim Schlumpf blau bleiben wollten. Das Blau siegte mit 141 zu 33 Stimmen. Die Dreharbeiten zum Film fanden im Sommer statt. Seit die Häuser blau sind, hat sich die Zahl der Touristen stark erhöht. Statt jährlich 300 kamen im letzten halben Jahr bereits 80.000 Besucher in das Örtchen.
Die Aufarbeitung der Militärdiktatur in Chile in den 70er und 80er Jahren geht einigen Chilenen nicht schnell genug. Die Präsidentin des Erinnerungsparks Villa Grimaldi, Margarita Romero Mendez, ist eine von ihnen. Der Zeitschrift Lateinamerika-Nachrichten sagte sie, problematisch sei vor allem das Rechtssystem. Es gelte ein Amnestiegesetz für Täter, weshalb die Strafen sehr milde ausfielen. Auch das Thema Bildung kommt laut Mendez zu kurz. In den Lehrplänen sei das Thema Menschenrechtsverletzungen während der Diktatur nicht vorgesehen. Außerdem gäbe es zu wenige Orte der Erinnerung. Präsident Sebastián Piñera habe kein Interesse, solche Stätten zu fördern. Eine staatliche Politik in Bezug auf Erinnerungsorte sei aber dringend nötig.
Jugendliche sind Seismographen für gesellschaftliche Problemlagen. So spiegeln die Jugendproteste der vergangenen Monate übergeordnete Konflikte wider. Egal, ob sie in Tunesien, Griechenland oder den USA stattgefunden haben. Zu diesem Schluss kommt die Politikwissenschaftlerin Sabine Kurtenbach vom GIGA-Institut in ihrer Analyse. Der Forscherin zufolge wird den Jugendlichen in einigen Ländern der Weg in die ökonomische Unabhängigkeit blockiert. So richte sich in Chile der Protest gegen ein Bildungssystem, das in höchstem Maße kommerzialisiert und privatisiert sei. In Spanien und auch in vielen Ländern des Nahen Ostens sei die Arbeitslosigkeit gerade bei gut ausgebildeten jungen Menschen besonders hoch. Aber selbst dort, wo Jugendliche Arbeit hätten, sei der Anteil derer, die von dieser Arbeit nicht leben können, beträchtlich. Nach Ansicht der Wissenschaftlerin versagen hier offenbar die politischen Systeme. Und zwar unabhängig davon, ob sie demokratisch oder autoritär seien. Ob die Proteste dann gewalttätig würden, hänge auch davon ab, ob Jugendliche nicht nur in Sonntagsreden als zentrale Akteure für die Zukunft ernst genommen würden. Wo dies nicht geschehe, könnten punktuelle Proteste durchaus in die Systemfrage münden.
Der Internet-Kurznachrichtendienst Twitter hat einen neuen Mitbesitzer. Wie das Unternehmen mitteilte, stieg der saudische Prinz Al-Walid bin Talal in das Unternehmen ein, und zwar mit 300 Millionen US-Dollar. Welcher Anteil ihm damit gehört, wurde nicht bekannt. Zuletzt war Twitter mit knapp 8,5 Milliarden Dollar bewertet worden. Der Investor ist der Neffe des saudi-arabischen Königs Abdullah. Er zählt zu den reichsten Menschen der Welt. Nach Informationen des Forbes-Magazins hat er ein Vermögen von 20 Milliarden Dollar und ist auch an den Unternehmen Apple und General Motors beteiligt.
Forscher des Leibniz-Instituts für Mittel- und Osteuropa haben einen ungewöhnlichen Vergleich angestellt. Sie haben die Katastrophe von Tschernobyl und den Zusammenbruch der Sowjetunion auf ihre Folgen für die Landwirtschaft untersucht. Wie sie in der Fachzeitschrift Environmental Research Letters schreiben, fanden sie anhand von Satellitenbildern heraus, wie viele landwirtschaftliche Flächen nach den Ereignissen stillgelegt wurden. Das Ergebnis: in den 6 Jahren nach dem Systemzusammenbruch ist mehr Fläche stillgelegt worden als nach dem Reaktorunglück. Der Befund kommt für die Forscher überraschend. Mit einer solchen Dynamik nach dem Ende der Sowjetunion hätten sie nicht gerechnet. So sei insgesamt rund ein Sechstel der landwirtschaftlichen Flächen stillgelegt worden. Vor allem in den heutigen Gebieten der Ukraine und Russlands könne anhand der Satellitendaten gezeigt werden, wie sich die politische Veränderung auch in der Landwirtschaft niedergeschlagen habe. Den Grund dafür sehen die Wissenschaftler im Übergang zur marktwirtschaftlichen Politik. Die Regierungen hätten die ländlichen Räume nach dem Systemwechsel weniger unterstützt und die Abnahme von produzierten Gütern sei außerdem nicht mehr garantiert worden.
Sie wollen im Namen der Bevölkerung sprechen, Mitglieder der Occupy-Bewegung. In den USA ist ihr Slogan »Wir sind die 99%« jetzt zum Spruch des Jahres gewählt worden. Zum 6. Mal hat der Autor und Bibliothekar Fred Shapiro von der renommierten Universität Yale seine Liste der 10 prägendsten Zitate des Jahres veröffentlicht. Mit dabei: »Ich bin auf Droge, sie heißt Charlie Sheen«, ausgesprochen vom gleichnamigen US-Schauspieler. Und auch die Worte des möglichen US-Präsidentschaftskandidaten Rick Perry, der in einer Fernsehdiskussion eines der 3 Ministerien vergessen hatte, die er abschaffen will. Seine Reaktion darauf? Ups.
Das Beste aus den Wissensnachrichten.